Advent ist eine Zeit des Wartens, Warten auf den, der da kommen soll, welcher ist Jesus Christus. Vor 2 Wochen haben wir gehört, dass Warten und Hoffen ganz eng verbunden sind. Nur wer hofft, kann auch warten. Nur wer wartet, muss schauen, dass er oder sie die Hoffnung nicht verliert. Und die Frage, die ich vor 2 Wochen in der Predigt gestellt habe, war: Worauf wartest du? Worauf hoffst du? Heute gehen wir hier ein Stück tiefer. Heute stelle ich die Frage, was passiert, wenn du oder ich, wenn wir nicht mehr hoffen können, wenn die eigene Hoffnung aufgebraucht ist. Das Volk Israel, um welches es heute gehen soll, das wartet oder eben auch nicht mehr. Das hofft oder eben auch nicht mehr. Es scheint, dass bei manchen die Hoffnung verloren gegangen ist, die Geduld zum Warten aufgebraucht. Und nachzulesen ist dies in unserem Predigttext im Jesaja-Buch, im 2. Teil des Jesaja-Buchs. Dazu muss man wissen, dass es im Buch Jesaja wahrscheinlich 2 Propheten mit diesem Namen gab, die in einem Buch zusammengefasst wurden. Im 1. Teil, da tritt ein Prophet namens Jesaja in Jerusalem auf, gegen Ende des 8. Jahrhunderts vor Christus. Das große Land Israel, was man so kennt, war damals schon geteilt in ein Nord- und Südreich. Das Nordreich, das war militärisch besiegt, war überrannt worden, entvölkert, die Menschen in Gefangenschaft verschleppt. Geblieben war nur noch zu Zeiten von Jesaja das Südreich, Juda, größtenteils Gebirge und Wüste, aber nach wie vor regiert durch Nachkommen des Königs David. Und Jesaja, der Prophet, warnte das Volk vor einem ähnlichen Schicksal wie dem Nordreich. Sagte, passt auf, sonst geht es euch genauso wie unseren Geschwistern im Nordreich. Aber die Warnungen wurden in den Wind geschlagen. Es kam, wie es kommen musste, auch das Südreich wurde besiegt, überrannt und nach Babylon ins Exil, in die Gefangenschaft verschleppt. Und gegen Ende dieser Exilzeit, dieser Gefangenschaftszeit, da tritt nun dieser 2. Prophet auf. Auch Jesaja. Auch Worte, die wir in dem Buch Jesaja überliefert haben. Die moderne Wissenschaft hat ihm einen recht komplizierten Namen aufgedrückt. Deutero-Jesaja. Die jüdische Tradition macht es ein bisschen leichter. Die sagt, das ist Jesaja der Tröster. Ein Name, der zu seinem Programm passt. Denn in diesem 2. Teil des Buches, da sind sehr viele Trostworte überliefert. Aber die Menschen, an die diese Worte überliefert oder geschrieben und gerichtet waren, die hatten damals schon all ihre Hoffnungen verloren. Sie haben eben nicht mehr gewartet oder vielleicht zu lang gewartet. Die Hoffnung war aufgebraucht und nun saßen sie da als verachtete Minderheit im Land ihrer Feinde. Vor mehr als 2 Generationen wurden sie nach Babylonien verschleppt. 2 Generationen in Gefangenschaft nach dem Sieg über ihrer Stadt Jerusalem. Alle Hoffnungen darauf, dass Gott diese Niederlage in einen Sieg drehen wird, dass Gott eingreifen wird, dass Gott sie mit starker Hand zurückholen wird, all das hat sich zerschlagen, verlaufen. Für Gott hatte man nur noch ein mitleidiges Lächeln übrig. Bleib uns vom Leibe mit deinen alten Gottesgeschichten, hieß es. Worauf es im Leben ankommt, das ist Fruchtbarkeit, Wohlstand, militärische Stärke und Überlegenheit. Das sind die Götter, denen wollen wir dienen. Und wer da nicht mithalten kann, der hat im Leben verspielt, ist ein Loser, bleibt ein Loser. Und viele Israeliten hatten sich von ihren Landsmännern und Landsfrauen gelöst. Besonders die Jüngeren hatten es satt, sich fernzuhalten von dem Leben um sie herum. Sie haben sich sozusagen so richtig integriert. Und an diese Menschen, also Menschen, die die Hoffnung aufgegeben hatten, die nicht mehr gewartet haben, nicht mehr hofften, an diese Menschen richtet sich nun das Wort dieses Propheten Jesaja. Und der Jesaja tut es mit so starken Worten, Worte, die selbst nach 2500 Jahren nichts an ihrer Kraft verloren haben. Und diese Worte, die lese ich uns jetzt. Jesaja 40. Rolf, hilfst du mir mal mit der ersten Folie? Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafen empfangen von der Hand des Herrn für all ihre Sünden. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn einen Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden, alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was uneben ist, soll gerade werden, was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme, predige, und sie sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Glas verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst darein. Ja, das Gras ist das Volk, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig, sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm. Was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird seine Lämmer in seinem Arm sammeln, im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Zwei Gedanken dazu, die ins Heute sprechen können. Zwei Gedanken, die vielleicht auch in dein und mein Leben sprechen können. Gott als Trösterin. Mit liebevollen, ja fast zärtlichen Bildern und Worten wird Gott hier als Trösterin angekündigt. Gott will, dass das Volk getröstet wird, das Volk, welches schon so lange in Gefangenschaft aushalten musste. Und hier an diesem Punkt kommen wir, glaube ich, nicht umher, die Gründe für diese Gefangenschaft festzuhalten und sie für uns einzusortieren. Im Verständnis des Alten Testaments ist diese Gefangenschaft des Volkes eine Strafe für ihr gottloses Leben zuvor. Deshalb ist dieser Text auch so gespickt mit Worten, die eigentlich aus dem Gerichtswesen kommen. Hier ist die Rede von Schuld und Sühne, von Strafdienst und Wiedergutmachung, ein Gedanke, der uns vielleicht oder mir auf jeden Fall befremdlich oder unangenehm erscheinen mag. Kann ein Gott, der straft, auch gleichzeitig zärtlich und tröstend sein? Haben wir das Konzept von einem strafenden Gott nicht längst hinter uns gelassen? Ist Gott nicht ein Gott der Liebe? Ich muss gestehen, mir persönlich fällt es schwer, das letztendgültig zusammenzubringen. Ein Gott, der ein ganzes Volk bestraft und in die Gefangenschaft schickt, ich ringe damit. Das geht mir quer. Das fühlt sich für mich komisch an. Aber heute will ich mich in dieser Predigt nicht daran reiben. Das spare ich mir für einen anderen Moment auf. Davon hört ihr auch noch. Heute will ich in diese Sichtweise eintauchen und mich dieser Denke des Alten Testaments stellen. Und dabei bin ich überrascht, was ich alles trotzdem in diesem Text erkenne. Denn obwohl wir hier dieses Bild von einem strafenden Gott haben, erscheint Gott hier ja fast gnädig, zärtlich. Hier ist die Rede von einem Gott, von einer Trösterin, die sich für ihr Volk einsetzt, für die Menschen, ihnen die Tränen abwischen will, ihnen einen neuen Anfang bietet. Sünden und Schuld werden nicht verschwiegen, aber das ist vielleicht auch typisch für Gott. Gott legt die schuldig gewordenen Menschen nicht fest auf das, was sie getan haben. Gott schafft eine freundliche Atmosphäre, in der auch gefallene Menschen wieder aufatmen können, sich wieder aufrichten können und mit erhobenen Hauptes neu beginnen können. Eine Trösterin, die Menschen wieder aufrichtet und ihnen eine neue Chance gibt. Und vielleicht ist das der größte Trost im eigenen Leben, dass es eine neue Chance gibt, auch wenn es jetzt im Moment so verfahren aussehen mag. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kann mir vorstellen, dass wir alle immer wieder Momente haben, wo wir merken, dass unsere jetzige Krise klar auch von außen bewirkt ist, aber zum Teil eben auch durchs eigene Verhalten mitprovoziert und produziert wurde. Nicht als Strafe, sondern mehr als Konsequenz und Folge. Ein Mensch stellt fest, dass die eigene unbarmherzige Art zu seinen Kindern dazu führt, dass sie jetzt nichts mehr von ihm wissen wollen. Ein Mensch im eigenen Verhalten festgefahren. Ein Mensch stellt fest, dass das eigene Nörgeln an der Ehe diese Ehe ruiniert hat. Folgen des eigenen Tuns. Ein Mensch stellt fest, dass die eigene berufliche Karriere ihm jahrelang wichtiger war als Freunde und Bekannte und er sich jetzt einsam fühlt. Es scheint unumkehrbar. Ein Mensch merkt, wie seine eigene ungesunde Lebensweise ihm jetzt plötzlich durch Krankheiten vor die Füße fällt. Es wirkt, als ob man es hätte drauf ankommen lassen. Unser jetziges Ergehen ist manchmal eben auch die Folge unseres eigenen Handelns, auch wenn das zuzugeben unglaublich schwer ist, mir selbst einzugestehen, ich habe selbst meinen Teil dazu beigetragen. Gottes zärtliches Wort schafft hier einen Raum, aufzuatmen. Gott sieht unsere Fehler und unsere Fehlentscheidungen, aber wir werden nicht darauf festgelegt. Gott gibt uns immer wieder eine neue Chance. Und vielleicht ist das der größte und tiefste Trost, zu wissen, es geht weiter. Auch wenn es jetzt ausweglos erscheint, mit Gott an meiner Seite geht es weiter. Ja, selbst wenn meine eigene Hoffnung aufgebraucht ist, ich nicht mehr zu hoffen wage, ich nicht mehr weitersehe oder mich damit abgefunden habe. Gottes Trost zeigt mir, es gibt einen Neuanfang. Mit Gott bekomme ich eine neue Chance. Es wird vielleicht nicht alles so werden wie früher, aber es wird werden. So wird dieses Trostwort zu einem Hoffnungswort. Die Hoffnung ist, Gott gibt dich und mich nicht auf. Das ist der Trost in schweren Zeiten. Das ist die Hoffnung, dass auch ein Leben gelingen kann, was sich vielleicht verfahren anfühlt. Das ist Hoffnung, die auch durch dunkle Tage tragen kann. Hoffnung, dass Gott, die Trösterin, uns die Tränen abwischen wird, uns die Hand reichen wird zum Weitergehen. Gott, die Trösterin, sagt: Tröstet, tröstet mein Volk. Ein zweiter Punkt, bei dem mich die Fernbedienung wieder im Stich lässt: der Auftrag zum Trösten. Nochmal eins weiter. Und nochmal eins weiter. Danke dir, Rolf. Ein zweiter Punkt. Über den persönlichen Trost hinaus bietet dieser Text noch eine zweite Perspektive. tröstet, tröstet mein Volk, sagt Gott hier zu seinem Propheten. Es tröstet nicht Gott selbst. Vielmehr will Gott durch Menschen andere Menschen trösten. Denn wer selbst Trost bei Gott erfahren hat, wem Gott Tränen weggewischt hat, wer bei Gott und mit Gott nach einer schweren Zeit wieder aufstehen konnte, der oder die kann selbst zum Tröster und Trösterin für andere werden. Joachim Eckstein sagt dazu: Wie man andere Menschen tröstet, wissen wir erst, wenn wir selbst nicht nur getrost, sondern auch getröstet sind. Wie man andere Menschen tröstet, wissen wir erst, wenn wir selbst nicht nur getrost, sondern auch getröstet sind. Die eigene Erfahrung befähigt uns, diesen Trost auch an andere weiterzugeben. Das eigene Erleben beauftragt uns, diese Hoffnung an andere weiterzugeben. Hierzu ein Gedanke von Friedemann Hess, einem Seelsorger. Er schreibt in seinem Buch Trost oder Trostpflaster, bei dem der Rolf uns wieder helfen muss mit der Folie. Wir müssen Batterie tauschen. Danke. An drei Sätzen möchte ich festmachen, also das schreibt Friedemann Hess. Drei Sätzen möchte ich festmachen, welche Erfahrungen dem Trostlosen das Gefühl von Sicherheit und Getröstetwerdens vermitteln können. Es ist zunächst die erste Erfahrung, da ist jemand bei mir. Da ist jemand da. Da ist Nähe, da ist Raum für Trost, da ist jemand bei mir. Eine zweite wichtige Erfahrung: Da hält mich jemand aus. Mit meinen ganzen Sorgen, mit meinen Eigenheiten, mit meinem Paket, meinem Rucksack, der Schwere, da hält mich jemand aus. Und als drittes, da sieht jemand meine Not und kommt zu mir. Wie schwer ist es manchmal, aus dem eigenen Leid heraus auf andere zuzugehen? Und wie gut tut es da, wenn andere Menschen einem Räume eröffnen, wo man sein kann, anbieten zu kommen, fragen, darf ich mal mit dir reden? Wir, die wir getröstet sind, wir, die wir Hoffnung schöpfen konnten, wir haben jetzt auch diesen Auftrag, diesen Trost, diese Hoffnung weiterzugeben. Denn Gott will seine Kinder trösten, Gott will ihnen neue Hoffnung schenken, aber er hat sich entschieden, dass er das nicht durch Spektakel oder Wunder machen will. Gott will trösten durch uns, durch dich und mich. Wir geben weiter, was wir selbst erleben durften. Wir stiften Hoffnung, indem wir von unserer Hoffnung erzählen. Wir trösten, indem wir von unserem Trost erzählen. Und so wird dieses bekannte Wort von Jesaja zu einer doppelten Botschaft für uns heute im Advent, in der Vorweihnachtszeit. Dieses Wort von Jesaja stiftet Hoffnung für uns, wenn wir gerade in schweren Zeiten sind. Dieses Wort will uns erinnern, dass Gott eine Trösterin ist, die uns Tränen abwischt, Hände reicht, neue Chancen gibt. Und dieses Wort will uns daran erinnern, dass wir diesen Trost und diese Hoffnung auch weitergeben dürfen. Denn Gott wirkt auf dieser Welt durch uns Menschen. Amen.